ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist Merit Reh. Das Ziel ist klar, Menschen abschrecken, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Dafür hat die EU jetzt ihr Asylrecht verschärft. Ein Teil der Reform: in bestimmten Fällen sollen Anträge schon an der europäischen Außengrenze geprüft werden. In Deutschland zählen dazu auch die Flughäfen. Deshalb hat auch der Flughafen BER jetzt so eine Einrichtung, und zwar seit heute. Menschenrechtsorganisationen fürchten, dass hier Grundrechte missachtet werden. Aus Schönefeld, Amelie Ernst.
4 Doppelstockbetten aus Metall, ein Tisch, 4 Stühle, ein Schrank. Mehr findet sich nicht in den Zimmern, in denen künftig die Asylsuchenden untergebracht werden sollen, die kurzfristig wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden könnten. Ein etwa 3 Meter hoher Metallzaun umgibt das Gelände mit dem Flachbau, die Außengrenzeinrichtung am Flughafen BER in Schönefeld.
Es ist in der Tat keine Luxuseinrichtung, das ist hier aber auch nicht gefordert, aber es ist eine Einrichtung, die genau den Erfordernissen entspricht. Sie ist ausreichend, sie bietet Aufenthaltsmöglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten, Küchen, Aufenthaltsräume, Schlafräume entsprechend.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU scheint zufrieden. Das Chaos bei der Unterbringung und Rückführung von Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive müsse endlich ein Ende haben. 40 Plätze gibt es hier in der Einrichtung. Vor allem geht es um Menschen mit unklarer Identität oder diejenigen, die ohne Visum aus einem Drittstaat mit geringer Anerkennungsquote kommen, also mit schlechter Bleibeperspektive. Wenn nötig, könne man die Kapazitäten auch erweitern, sagt Brandenburgs Sozialminister René Wilke.
Natürlich ist das Einreisen per Flugzeug nicht die Hauptart, in das Land zu kommen. Insofern hoffen wir, dass wir mit den 40 Plätzen zunächst einmal gut zurechtkommen werden. Wenn es Erweiterungsbedarf gibt, dann werden wir den aber auch gewährleisten.
Innerhalb von 3 Monaten soll die Überprüfung über Asylanrecht oder nicht hier abgeschlossen sein. Gibt es kein Bleiberecht, dann können bis zur Rückführung in das Heimatland 3 weitere Monate vergehen. Solange müssen die Menschen in der Einrichtung bleiben, auch Kinder. Kritik daran kommt unter anderem von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl.
Es gibt eben schon Gerichtsurteile, die in vergleichbaren Situationen sagen, ja, das ist Haft. Was die Bundesregierung aber selber klar sagt, diese Menschen dürfen die Zentren eben nicht verlassen. Es sind mindestens Freiheitsbeschränkungen und auch das wird die Menschen enorm belasten, psychisch belasten. Denn 3 Monate sich hier in diesem Zentrum aufzuhalten fürs Asylverfahren, das ist wirklich keine Kleinigkeit. Und dann eben auch noch mal 3 Monate sollten sie abgelehnt werden,
sagt Wiebke Judith von Pro Asyl. Außerdem sei unklar, ob die Menschen in der Außengrenzeinrichtung tatsächlich, wie gesetzlich vorgesehen, ausreichend rechtlich beraten würden. Doch der Bundesinnenminister betont, alle rechtlichen Vorgaben würden eingehalten.
Nein, es ist eindeutig ja keine Haftanstalt. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, ja. Das ist aber genau das Ziel dieser Einrichtung. Wir wollen, dass wir Menschen, die keinen Asylanspruch geltend machen können oder ihren Asylanspruch nicht durchsetzen können, kein Recht auf Schutz in Deutschland haben, zurückgeführt werden können.
Und das gehe nun mal nur, wenn ihr Aufenthaltsort bekannt sei. Formell sind die Menschen so gar nicht in die EU eingereist. Das Gelände der Außengrenzeinrichtung gilt als Nicht-EU-Gebiet. Und wer nicht eingereist ist, der kann auch schneller wieder ausreisen. Es geht auch um dieses Signal.
Der Flughafen BER hat seit heute ein neues Asylgewahrsam. Einzelheiten waren das von Amelie Ernst. Soll die Grundschule in Bestensee eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage werden und damit Teil von einem bundesweiten Netzwerk, das ein Zeichen gegen Rassismus setzen will? Darüber wurde viel diskutiert. Eine Elterninitiative war nicht überzeugt von der Idee und hat dagegen protestiert. Seit Montag lief eine Abstimmung unter Schülern und Lehrern. Unser Reporter Carsten Steinmetz weiß, wie die Entscheidung ausgefallen ist.
78% haben dafür gestimmt, dass ihre Grundschule eine Schule ohne Rassismus wird. Nur 22% haben mit Nein gestimmt oder sich enthalten. Direktorin Simone Berz, ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Die Erleichterung ist sehr groß, dass 78% gesagt haben, ja, das wollen wir. Und insofern freue ich mich sehr für die Grundschule Bestensee, für alle meine Lehrkräfte und alle, die hier arbeiten und auch für den Ort, dass das ein Zeichen ist.
Dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage gehören bundesweit 5000 Schulen an. Mehr als 100 kommen aus Brandenburg. Ein Sprecher der Elterninitiative Neutrale Schule Bestensee, der namentlich nicht genannt werden möchte, kritisiert, dass das Netzwerk eine politische Agenda verfolge. Es verwende zum Beispiel Gendersprache und unterscheide nicht ausreichend zwischen rechts, rechtsradikal und rechtsextrem.
Es ging immer um diese konkrete Organisation und dass wir keine politische Einflussnahme haben wollen. Wir sind nicht für Rassismus, Diskriminierung, nichts dergleichen. Es geht um diese konkrete Organisation mit den konkreten Vorwürfen.
Andere Eltern wie Boris Kaczmarek, dessen Tochter die erste Klasse der Bestenseer Grundschule besucht, freuen sich dagegen über das klare Ergebnis der Abstimmung, durch das niemand ausgegrenzt werde.
Für mich ist das Prinzip dieser ganzen Abstimmung gewesen, ich habe das immer mit den drei Musketieren verglichen. Einer für alle, alle für einen, egal ob rosa, braun, gelb oder nicht.
Viel verändern wird sich an der Bestenseer Grundschule wahrscheinlich ohnehin nicht. Die Einrichtung verpflichtet sich nur künftig gegen Rassismus besonders aktiv vorzugehen. Aber das, sagt die Direktorin, habe die Schule ohnehin bisher getan.
Die Bestenseer Grundschule wird eine Schule ohne Rassismus. Carsten Steinmetz war das dazu.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Sabine Horn und Ina Tschitschikowski. Frisches Gemüse direkt vom Acker auf den Teller. Judith und Friederik Henn wollten genau das möglich machen. Deshalb sind sie vor 8 Jahren in das Abenteuer Genossenschaft gestartet. Seit der Gründung von Plant Age begleitet der RBB das junge Paar, erzählt von Herausforderungen, Höhen und Tiefen. Zum 5. Mal sind wir jetzt vorbeigekommen. Stolz erzählen uns die Hens, dass sie inzwischen 40 verschiedene Gemüsesorten anbauen. Die ersten Gurken sind gerade groß genug, um geerntet zu werden. Verkostung gleich im Gemüsebeet.
Lecker. Riecht gut. Die erste Gurke.
Ich denke, dass der auch dicht genug ist, der Mulch.
Ja, man hätte den wahrscheinlich noch dicker machen können.
Mit 6 Hektar sind sie gestartet. Inzwischen sind es 35 Hektar. Das entspricht einer Fläche von genau 49 Fußballfeldern. So viele Menschen wie möglich direkt mit Biogemüse zu versorgen, das ist die Vision von Frederik Henn.
Wir haben natürlich immer wieder neue Herausforderungen, aber auch neue Lösungen, auf die wir uns zubewegen. Und das macht schon Spaß.
Auf einem ehemaligen Maisacker in Markendorf, einem Ortsteil von Frankfurt-Oder, wuchs 2019 erstmals buntes Gemüse heran. Und so konnten bereits im Sommer die ersten 170 Kisten für Abonnenten in Brandenburg und Berlin ausgeliefert werden. 3 Jahre später waren es schon 700, bald darauf 1000 Gemüsekisten, die pro Woche gepackt wurden. Auf die Qualität ist Judith Henn richtig stolz.
Ich würde sagen, in der Zwischenzeit haben wir es echt gelernt, wie man Gemüse anbaut. Also die Qualität einfach von dem Gemüse, was hier in die Kisten kommt, hat sich enorm gesteigert.
Eine solidarische Landwirtschaft basiert auf Jahresverträgen mit Abonnenten. Das ermöglicht auch faire Löhne für die Mitarbeiter. Doch es gibt derzeit statt mehr immer weniger Abo-Bestellungen. Das kann den Betrieb gefährden. Judith und Frederik stehen also gerade vor großen Herausforderungen. Denn die Unsicherheit der Menschen macht sich auch bei Plant Age bemerkbar.
Ich glaube, dass einfach so turbulente Zeiten sind, dass es schwerfällt, sich für so einen Jahresmitgliedvertrag bei einer solidarischen Landwirtschaft zu entscheiden, weil man einfach oft nicht weiß, habe ich in 3, 6 Monaten überhaupt noch das Geld, um mir das leisten zu können, weil man gar nicht weiß, wo das Leben hingeht.
Mit Veranstaltungen wie Tomaten- und Kürbisfesten sowie Workshops möchten sie deshalb mehr Menschen für die solidarische Landwirtschaft begeistern. So zum Beispiel baut Betriebswirt Friederik Henn gerade 20 verschiedene Tomatensorten an.
Weil wir ein Tomatenfest machen und da nochmal rausstellen, dass es nicht nur die kleine runde Tomate im Supermarkt gibt, sondern dass es frisch, vor allem rote auch geerntet, nicht grün geerntet, das wissen ja viele nicht.
Im vergangenen Jahr gab es viel Gemüse auf ihren Äckern. Also haben sie versucht, es bei 2 Bio-Supermarktketten zu verkaufen.
Ja, dann sind wir in den Vertragsanbau gegangen. Wir haben aber letztlich gemerkt, dass wir nicht genau diese standardisierte Qualität liefern können. Vielleicht zu 90%, aber nicht zu 100%. Und da haben wir letztlich nur Geld verloren und Lehrgeld bezahlt.
Und dass da halt immer wieder Waren zurückgekommen sind mit angeblichen Mängeln, die wir so gar nicht selber sehen würden.
Denn bei Plant Age darf es auch mal krumm oder unterschiedlich groß sein. Ihr Anspruch ist, so natürlich wie möglich zu produzieren und es muss schmecken. Deshalb funktioniert eine andere Idee sehr, sehr gut, findet Friederik Henn.
Wir haben uns entschieden, auch an Gastronomien und Restaurants zu liefern in Berlin, in Potsdam, Frankfurt-Oder, weil einfach die Wertschätzung da ist für unsere regionalen Gemüsevielfalten. Das macht viel Spaß, weil da keine Beschwerden kommen.
Ihre neueste Herausforderung? Einen gut ausgebildeten Gemüsehändler finden. Denn den Job machen sie derzeit auch noch zusätzlich mit. Manchmal übersteigt die Arbeit ihre persönliche Belastungsgrenze. Aber die jungen Eltern wollen weitermachen.
Klar, das ist ja das, was wir arbeiten, leben, was von früh bis spät unser Leben bestimmt. Irgendwo Lebensinhalt, Lebensaufgabe.
Damit die Genossenschaft noch besser wirtschaften kann, gibt es inzwischen auch einen Online-Verkauf und Probeabos. Und gerade haben Judith und Frederik einen Plant-Age-Hofladen eingerichtet mit einer Kasse des Vertrauens. Einfach den Hinweisschildern an der Müllrose Allee folgen für frisches Gemüse aus Frankfurt-Oder.
War es ein Kommilitone, ein Mitarbeiter der Hochschule oder ein völlig Fremder? Der Kreis möglicher Verdächtiger ist groß und der Schock erst recht. Auf den Damentoiletten der Hochschule für Wirtschaft und Recht wurden illegal angebrachte, versteckte Kameras gefunden. Die Berliner Polizei ermittelt jetzt. Unsere Reporterin Oda Tischewski hat auf dem Campus mit Studierenden und Mitarbeitenden gesprochen.
Die Kabine sieht aus wie jede andere in einem Bürogebäude, einer Schule oder einer Behörde. Weiße Toilettenschüssel, Halter für die Klopapierrolle, darunter ein schwarzer Metallbehälter für Abfälle. Doch unter diesem Behälter, mit Klettband am Boden befestigt, hing bis vor wenigen Tagen eine winzige Kamera, gerichtet auf die Frauen, die die Toilette benutzten. Studentinnen, Professorinnen, Gäste. Für die Masterstudierenden, die zwischen zwei Lehrveranstaltungen vor einem der betroffenen HWR-Gebäude sitzen, ein abstoßendes Gefühl.
Erstmal ein krasses Unwohlfühlen. Man hinterfragt halt auch, wer war das jetzt? Waren es Mitarbeiter, waren es Studierende, waren es externe Personen, die einfach in die Toilette gegangen sind? Das kann man halt einfach nicht wissen. Und das macht die Sache irgendwie noch schlimmer. Ob die Person jetzt gefunden wird oder nicht, ist natürlich auch die Frage. Ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer.
Es ist ja auch irgendwie interessant, dass die so niedrig aufgestellt worden sind. Sprich, es wurden wahrscheinlich keine Gesichter mit drauf. Ich weiß nicht, ob es noch ekliger macht oder nicht, vor allem auf Frauentoiletten. Ne? Also wenn man irgendwie mal Menstruationsprodukt wechseln muss oder so, ist natürlich echt nicht geil.
Für Männer ist halt jetzt die Frage, was können wir tun, dass wir das irgendwie verhindern können. Also auch unter Männern einfach.
Gefunden wurde eine der Kameras von einer Studentin, die umgehend die Hochschulleitung informierte. Die ließ sämtliche Toilettenräume umgehend akribisch durchsuchen und fand mindestens ein weiteres Gerät. Seither bemühe sich die Uni um Transparenz und um Kooperation mit der Polizei, die die Ermittlungen führt, so HWR-Sprecherin Silke Schumann.
Solche Vorkommnisse sind unglaublich verstörend und absolut nicht tolerierbar. Und deswegen haben wir auch sofort reagiert, Maßnahmen ergriffen und auch die Hochschulangehörigen informiert. Es ist alles getan worden, damit das aufgeklärt wird. Und wir sind weiter dran, um zu verhindern, dass sowas nochmal passieren kann.
Nach der Hochschule hat nun auch der Bezirk Lichtenberg Strafanzeige gestellt. Auf Damentoiletten in den Räumen von Bezirksbehörden, die ebenfalls in den Gebäuden untergebracht sind, wurden zwar keine Kameras gefunden, aber es fanden sich Klettbänder, ähnlich wie die, mit denen die Kameras in der HWR befestigt worden waren.
Informationen von unserer Reporterin Oda Tischewski. Der Besselpark in Kreuzberg hat ein Problem. Fast alle Bäume da sind von einem Bakterium befallen. Und deswegen sieht das Bezirksamt jetzt auch nur noch eine Möglichkeit. Die Bäume müssen gefällt werden. Vielleicht sogar mehr, als man jetzt gerade noch befürchtet. RBB 24 Inforadio-Reporter Hans Gerbut hat sich die Lage vor Ort angeschaut.
Auf den ersten Blick sieht der Besselpark ganz gesund aus. Die ordentlich aufgereihten Rosskastanienbäume tragen ein sattes Grün und bilden ein schönes Blätterdach über dem rechteckigen Park. Aber auf den zweiten Blick fällt Spaziergängern auf.
Man sieht es an der Rinde.
Naja, die Rinde pellt sich ja fast bei allen Bäumen ab. Ja, Blätter sind ja eigentlich überall noch dran, ne? Aber ja, untenrum die Bäume sind wirklich alle sehr, sehr kaputt aus.
Schuld daran ist das Bakterium Pseudomonas syringae PV esculi. Und dass man die Rosskastanien in dem Park damals in den 80ern falsch angepflanzt hat.
Naja, der ist sehr streng geometrisch angelegt. Die Bäume sind von vornherein zu eng gepflanzt worden, sodass sich die Kronen ja überlappen. Und deswegen ist eine Übertragung von Baum zu Baum auf dem Wege möglich, über Regentropfen.
Das erklärt Baumschutzexperte Uwe Bahr vom BUND Berlin. Und er merkt an, es war auch nicht gut, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg dann dieselben Bäume nochmal nachgepflanzt hat. Stichwort Monokulturen und die Risiken. Jetzt ist ein radikaler Schritt nötig. Weil die Rosskastanien abknicken und auf Spaziergänger kippen könnten, werden bald 25 der Bäume gefällt. Das kündigt das Bezirksamt an. Dabei wird es aber nicht bleiben, so die Einschätzung des Baumschutzexperten Uwe Bahr.
Na, ich habe mir ja die Bäume alle angeschaut. Das sind nach meiner Auszählung 100. Und an allen habe ich diese Schadbilder festgestellt. Also die aufplatzende Rinde und die dann nachfolgende Schädigung durch Pilze. Die werden alle früher oder später gefällt werden müssen.
Dem Wesselpark droht ein kompletter Kahlschlag. Am Ende werden wohl nur etwa ein Dutzend Linden stehen bleiben, sagt der Baumschutzexperte.
Schade, dass man das nicht anders bekämpfen hätte können.
Auf jeden Fall schade drum.
Ja, finde ich super traurig. Meine Mutter hat mir auch erzählt, dass ihr Lieblingsbaum schon abgeholzt wurde. Also ist schon schade. Ich hoffe, sie pflanzen neue Bäume, weil ich sage, ohne die Bäume hat der natürlich auch nicht mehr das, was er jetzt hat.
Die Hoffnung, dass nach der Abholzung bald neue Bäume gepflanzt werden, muss das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg erstmal enttäuschen. Vor Ende 2027 können nicht nachgepflanzt werden. Es fehle das Geld und Personal.
RBB 24 Inforadio-Reporter Hans Gerbert aus dem Wesselpark in Berlin-Kreuzberg. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Mere Dreh.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.